NZZ Akzent. Als Nuchan al-Dakhdou ins Shifa-Spital in Gaza kam, da wollten ihr die Ärzte zuerst gar nicht glauben, dass sie im 9. Monat schwanger war. Sie war zu leicht, zu dünn. Das war vor 7 Wochen. Und mittlerweile steht sie da neben ihrer kleinen Tochter, die in einem Bettchen neben ihr liegt. Bei der Geburt wog die Kleine etwa 2,3 Kilo, wie sie sagt. Viel zu wenig, laut den Ärzten. Und stillen könne sie die Kleine jetzt auch nicht. Sie muss Milchpulver nehmen, weil sie selber zu stark mangelernährt ist. Rivat, du hast mir diese Aufnahmen zugeschickt. Wie kam die Situation von Nuhan so zustande?
Diese Aufnahme, die hatten ja unsere Mitarbeiterin im Gazastreifen, Malak Tantesh, geschickt, die ins Shifa-Spital gegangen ist und dort mit Nuhan gesprochen hat. Und sie berichtet, dass die Familie von Nuhan schon lange nicht mehr genug zu essen hat. Ihr Ehemann scheitert oft, Nahrungsmittel zu erhalten bei den Verteilzentren, die es im Gazastreifen gibt. Sie selber hat auch große Angst, weil dort immer wieder Schüsse fallen. Aber sie sagt auch, ihnen bleibe keine andere Wahl. Und uns haben mehrere Personen aus Gaza erzählt, dass die Situation so schlimm sei wie noch nie.
Die Hungerkrise im Gazastreifen spitzt sich weiter zu. Israel hat derweil seine Bodenoffensive ausgeweitet. Dafür hagelt es sogar Kritik im eigenen Land, sagt Israel-Korrespondent Revet Hoffer. Mein Name ist Simon Schaffer. Hungerkrise, Mangelernährung. Was bedeutet das in Gaza konkret?
Nun, in Gaza ist die Versorgung mit Lebensmitteln schon seit mehreren Monaten ungenügend. Wir erinnern uns, wir haben auch hier im Podcast darüber gesprochen. Ja. Israel hat sogenannte Verteilzentren eingerichtet, die von der Gaza Humanitarian Foundation geführt werden, wo Palästinenser hinkommen können. Sie müssen oft sehr weite Strecken zurücklegen, um dorthin zu gehen, um dort dann Hilfsgüter einzusammeln. Dort an diesen Verteilzentren fallen, wie gesagt, immer wieder Schüsse. Es kommt zu vielen Toten. Die israelische Armee streitet ab, dort selber Menschen erschossen zu haben. Allerdings deuten viele Hinweise darauf hin. Und jetzt ist die Situation so schlimm, dass laut UNICEF rund 6.000 Kinder mangelernährt sind. Das ist ein Anstieg von 180% seit Februar. Und das Welternährungsprogramm hat mitgeteilt, dass rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung vom Gazastreifen, das ist etwa eine 500.000 Menschen, unter Bedingungen leide, die einer Hungersnot ähnelten. Israel verneint, dass eine Hungersnot herrscht und sagt, dass wenn einzelne Menschen im Gazastreifen Hunger leiden würden, dann sei das von der Hamas orchestriert, die Hilfsgüter stehle. Im selben Spital, im Shifa-Spital, wo auch Nuhan ist, da arbeitet auch Hussein. Sie ist seit 28 Jahren Krankenpflegerin und sie sagt, an diesem Tag, an dem unsere Mitarbeiterin mit ihr gesprochen hat, kam eine ältere Frau ins Spital und diese sei wegen der Mangelernährung kollabiert, noch bevor sie ihren Satz beenden konnte. Aber sie sagt auch, es seien nicht nur ältere, sondern auch jüngere Menschen, die wegen dem Mangel an Nahrungsmitteln das Bewusstsein verlieren. Den Menschen, die dorthin kommen, denen werden dann Infusionen gegeben, berichtet Hussein. Allerdings sind die auch knapp und müssen jetzt schon rationiert werden.
Also da verbindet sich eigentlich der Mangel bei Nahrungsmitteln mit dem Mangel an sonstigen Hilfsgütern.
Ja, das stimmt. Es mangelt an allen im Gazastreifen. Ich habe auch noch mit einem Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen gesprochen, der derzeit in der Mitte des Gazastreifens ist, und der hat mir gesagt, dass es auch auf den Märkten kaum noch Essen gibt. Selbst Menschen, die noch über Geld verfügen im Gazastreifen, können vieles nicht mehr kaufen. Und er hat zum Beispiel auch davon berichtet, dass bei Verletzungen, die nach Operationen wieder zusammengeflickt werden, diese Wunden manchmal wochenlang nicht mehr heilen, weil die Menschen eben über zu wenig Nährstoffe verfügen. Es gibt keine Bausteine mehr im Körper, dass das wieder zusammenwachsen kann.
Was kontrolliert eigentlich die Hamas noch? Also hat die noch irgendetwas zu sagen in dem Ganzen, in der Verteilung von diesen Hilfsgütern?
Nein, die Hamas besteht derzeit eigentlich nur noch aus kleinen, versprengten Guerilla-Einheiten, die auch immer wieder israelische Soldaten angreifen. Aber sie ist schon lange nicht mehr eine Ordnungsmacht, die irgendwie Hilfsgüter verteilen kann oder die für öffentliche Ordnung sorgt. Und es ist auch relativ offensichtlich nach diesen 21 Monaten Krieg, dass immense Leiden der Bevölkerung scheint dieser Terrororganisation wenig auszumachen.
Jetzt hier nicht mehr im Gazastreifen, sondern in Tel Aviv in Israel, an einer Demonstration. Es gibt Widerstand gegen die Situation in Gaza in Israel, schon seit Beginn vereinzelt. Aber wie sieht der aktuell jetzt im Licht von dieser Lage aus?
Ja, das ist interessant. Zu Beginn dieser Woche demonstrierten tausende Menschen in Tel Aviv, wo ich lebe. Und es war nicht der klassische Protest, der auch jede Woche stattfindet, wo an das Schicksal der Geiseln erinnert wird. Das wurde dort zwar auch getan, aber dort gingen die Menschen mit Mehlsäcken auf den Schultern durch die Straßen. Sie hielten Schilder mit Fotos von fast verhungerten, abgemagerten palästinensischen Kindern hoch und sie forderten, dass diese Hungersnot gestoppt werden müsse im Gazastreifen. Diese Menschen, die dort auf die Straße gehen, die repräsentieren meiner Ansicht nach nicht eine Mehrheitsmeinung in Israel. Ein Großteil will zwar den Krieg beenden, ist aber vor allem am Schicksal der Geiseln interessiert. Aber es ist schon eine Veränderung, dass diese Demonstrationen, wo auf das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufmerksam gemacht wird, überhaupt stattfinden. Das hätte es vor ein paar Monaten wahrscheinlich nicht gegeben. Aber während all das passiert in Israel, hat gleichzeitig die israelische Armee den Befehl bekommen, ihre Operationen im Gazastreifen auszuweiten.
Wie genau weiten die israelischen Streitkräfte ihre Operationen aus?
Es ging erst los, auch zu Beginn dieser Woche, dass die israelische Luftwaffe ein Gebiet im Zentrum des Gazastreifens massiv bombardiert hat. Und da geht es vor allem um das Gebiet rund um die Stadt Deir el-Balah. Dann wurden Evakuierungsbefehle ausgegeben an die Menschen, die dort leben. Und es sind Hunderte geflohen, darunter auch Rania Alaham. Rania ist 38 Jahre alt, sie lebte bis vor kurzem in einer östlichen Vorstadt von Deir el-Balah. Sie ist eben geflohen, als diese Evakuierungsanordnungen abgeworfen wurden von der israelischen Armee. Es ist das dritte Mal, dass sie und ihre Familie seit Beginn des Kriegs fliehen mussten. Zuerst konnte Rania mit ihren zwei Kindern Zuflucht in einem Zelt bei einer anderen Familie finden. Dann mussten sie von dort weiter und dann wollten sie zunächst an den Strand. Aber dort, hat sie gesagt, sei es zu gefährlich.
Okay, warum?
Vor zwei Wochen hat die israelische Armee ein Statement veröffentlicht, wo sie die Palästinenser daran erinnert hat, dass es verboten sei, im Meer zu schwimmen. Diese Anordnung gibt es schon lange, die wurde oft nicht durchgesetzt. Aber jetzt wurde das nochmal veröffentlicht. Es ist verboten, dort zu schwimmen, zu tauchen und zu fischen. Und wer dagegen verstößt, gegen den werde ab jetzt vorgegangen.
Aber warum? Also was ist der Grund für diese Vorgabe?
Es ist unklar, was die Sicherheitsbedenken sind, die die israelische Armee zitiert, warum die Menschen eben dort nicht ins Wasser gehen können. Wie gesagt, diese Anordnung gab es schon länger. Es ist auch unklar, warum die israelische Armee gerade jetzt nochmal das in Erinnerung gerufen hat.
Okay, und was macht Rania?
Rania ist deshalb mit ihrer Familie nicht an den Strand gegangen und sie lebt bis heute immer noch auf der Straße. Sie haben nur noch einen Rest Linsensuppe, hat sie berichtet. Das ist das einzige Essen, was ihnen noch übrig geblieben ist. Ihr sei oft schwindelig oder sie falle sogar in Ohnmacht. Sie hat vor allem Angst um ihre Kinder, um die zwei kleinen Kinder, die auf der Welt sind, und um ihr ungeborenes Baby. Denn Rania ist schwanger und sie fürchtet, dass ihr Kind wegen des Mangels an Nahrungsmitteln beeinträchtigt werden könnte.
Was sind denn die Beweggründe der israelischen Armee für dieses Vorrücken in Deir al-Balah?
Das ist nicht ganz klar, aber wenn man sich den Gazastreifen von oben anschaut, dann könnte das vielleicht einen Hinweis auf den strategischen Hintergrund geben. Denn von Osten und von oben her hat die israelische Armee eigentlich einen Großteil des Gebietes zur Evakuierungszone erklärt. Also die Bevölkerung wurde eigentlich ans Meer gedrängt. In der Mitte ist sozusagen ein Keil, dort, wo sich auch Deir al-Balah befindet. Und dieser Keil, der weitet sich seit Montag aus. Dann jetzt sind erstmals israelische Bodentruppen dort vorgerückt. Also Israel besetzt eigentlich noch mehr Territorium. Und so soll eben weiterer militärischer Druck auf die Hamas aufgebaut werden. Mhm. Aber gerade in diesem Gebiet, in Deir al-Balah, werden auch viele der verbliebenen israelischen Geiseln vermutet.
Also wer vermutet das? Die israelischen Behörden?
Die israelische Armee hat schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie über Informationen verfügt, dass höchstwahrscheinlich die verbliebenen Geiseln sich dort in diesem Gebiet befinden. Und das ist auch der Grund, warum 21 Monate lang dieses Gebiet Deir al-Balah nicht angegriffen worden ist. Und das ist auch der Grund, warum es von anderer Seite in Israel große Kritik an diesem Vorstoß gegeben hat, nämlich von den Angehörigen der Geiseln, von den Geiselfamilien. Die haben die Regierung aufgefordert, zu erklären, dass diese Offensive die Geiseln nicht gefährde. Darauf gab es keine wirkliche Antwort, aber die Regierung ist sich auch selbst uneins.
Was bedeutet uneins bei dieser Koalition?
Ja, diese Koalition, die am weitesten rechtsstehende Regierung in Israels Geschichte, da gibt es Minister, die sehr, sehr extreme und weitreichende Kriegsziele verfolgen. Zum Beispiel der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich, der hat kürzlich erst wieder erklärt, Gaza müsse komplett besetzt werden, auch wenn Geiseln dabei gefährdet werden oder sogar sterben. Es müssten neue jüdische Siedlungen im Gazastreifen entstehen. Also es sind alles Forderungen und Ziele, die von weiten Teilen der israelischen Gesellschaft, aber natürlich auch international abgelehnt werden. Und da gibt es unterschiedliche Positionen in der Politik, aber vor allem auch im Militär. Die israelische Armee, die sträubt sich noch gegen diese Pläne, vor allem gegen die permanente, vollständige Besatzung des Gazastreifens. Denn der israelische Generalstabschef Eyal Zamir, der fürchtet vor allem um israelische Soldaten. Also man muss sich vorstellen, wenn israelische Soldaten wirklich das Gebiet komplett besetzen würden, dafür zuständig wären, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, vielleicht auch Hilfsgüter zu verteilen, dann würden sie in sehr engem Kontakt mit ausgehungerten, feindlich gesinnten Palästinensern kommen. Und die Wahrscheinlichkeit wäre sehr viel höher, dass da Soldaten sterben oder verletzt werden. Mhm. Auch steht Zamir laut Medienberichten einem anderen Plan der israelischen Regierung entgegen, nämlich eine sogenannte humanitäre Stadt im Süden des Gazastreifens zu errichten. Das ist ein Plan des israelischen Verteidigungsministers, der vor längerer Zeit schon öffentlich gemacht worden ist, nämlich die Idee, mehrere hunderttausend Palästinenser in einer sehr, sehr kleinen Fläche im Süden des Gazastreifens zu konzentrieren, so hat es der Verteidigungsminister gesagt. Diese sollen
das war
dann,
das Wording.
So hat er es gesagt. Und okay. Diese Menschen, diese 600.000 Menschen, von denen hat er gesprochen, denen soll dann verboten werden, aus dieser sogenannten humanitären Stadt hinauszugehen. Die israelische Armee soll das absichern. Dort sollen Menschen, nachdem sichergestellt werden, dass sie keine Verbindung zu Hamas haben, versorgt werden. Es ist ein völkerrechtswidriger Plan, der in Israel und auch wieder international sehr viel Ablehnung erfahren hat. Mhm. Es ist eine sehr schwierige Gemengelage und dann kommt es eben teilweise zu solchen Vorstößen, die dann aber nicht weiter bisher auf jeden Fall ausgeweitet werden. Das kann als Strategie gesehen werden, um die Hamas unter Druck zu setzen oder auch um die rechtsextremen Koalitionspartner in der Regierung zufriedenzustellen, von denen Netanyahu, der Ministerpräsident, politisch sehr stark abhängig ist.
Wenn es da diese Uneinigkeit gibt, aber auch diese Abhängigkeiten, wie schätzt du denn die Chancen ein, dass sowas wahr werden könnte?
Alles hängt im Moment davon ab, wie sich die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas weiterentwickeln. Also seit mehreren Wochen ist jetzt schon eine israelische Delegation in Doha, in Katar. Und am Dienstagabend kam auch die Meldung rein, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff sich auf den Weg zunächst nach Europa machen würde, um dort Vertreter von Israel und Katar zu treffen. Mit dem Ziel, eben dieses Geiselabkommen, dieses Abkommen für einen Waffenstillstand über die Bühne zu bringen, das wirklich jetzt mal zum Abschluss zu bringen. Es ist immer noch nicht klar, ob sich Israel und die Hamas einigen können. Es gibt noch einige strittige Punkte, obwohl immer wieder zu lesen war, dass es da auch Fortschritte gegeben hat. Aber das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Das kann jeden Moment scheitern. Und wenn es dort keine Fortschritte gibt, wenn diese Verhandlungen wieder scheitern würden, dann könnte es sehr gut sein, dass die israelische Armee das fortsetzt, was sie jetzt begonnen hat, dass sie den Gazastreifen komplett besetzt, wie es der Wunsch von einigen israelischen Regierungsmitgliedern ist. Und was dann mit den Menschen im Gazastreifen, mit den verzweifelten Menschen dort vor Ort passiert, das ist sehr unklar.
Danke, Revert.
Sehr gerne, Simon.
Das war unser Akzent mit dem Israel-Korrespondenten Revert Hoffer. Mein Name ist Simon Schaffer und bis zum nächsten Mal.